Am Flughafen Toronto kommt es zu einer Bruchlandung. Eine vollbesetzte CRJ schlägt hart auf der Bahn auf, dreht sich einmal aufs Dach und bleibt so auf der Piste liegen. Alle Insassen überleben den Unfall. Wir schauen uns an, was wir bisher über diesen Fall wissen. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich versuche mal das, was wir da die letzten 24 Stunden gesehen haben, ein bisschen einzuordnen. Das Wetter an diesem Nachmittag in Toronto war auf jeden Fall anspruchsvoll. Der Wind weht laut Wetterbericht zum Zeitpunkt der Landung aus westlicher Richtung mit 28 Knoten, in Böen bis 35 Knoten, also mit 50 bis 65 Kilometern pro Stunde. Toronto ist ein komplexer Flughafen mit mehreren Start- und Landebahnen. Dieser Delta Connection Flug 4819 wird für Piste 23 eingeplant. Das bedeutet Ausrichtung der Bahn in südwestliche Richtung. Der Wind zur Landung wird also von vorne rechts wehen. Der kommt ja aus westlicher Richtung. Das weiß die Crew, die kann sich darauf in ihrem Anflugbriefing ausführlich vorbereiten. Die Flugsicherung führt die Maschine dann im Nordwesten am Flughafen vorbei. Dann gibt es zwei Rechtskurven und die CRJ 900 sitzt sehr berechenbar bis zu diesem Zeitpunkt und auf den ersten Blick auch vollkommen normal auf dem Instrumentenlandesystem für Piste 23 in Toronto. Die CRJ, die hier von Endeavour Air für Delta betrieben wird, hat 76 Sitze an Bord. Die sind auf diesem knapp über eine Stunde langen Flug von Minneapolis nach Toronto alle belegt. 76 Passagiere also plus zwei Crewmitglieder in der Kabine und zwei Piloten vorne im Cockpit. Insgesamt also 80 Menschen an Bord. Der Anflug ist aus mehreren Gründen anspruchsvoll. Toronto ist ein großer internationaler Flughafen mit viel Verkehrsaufkommen, dadurch teilweise komplexer und komplizierter Luftraum- und Flugsicherungsstruktur. Fünf Runways, die sich teilweise kreuzen, ein komplexes Taxiway-Layout und damit allein schon mal ein Flughafen, welcher von einer Crew, die dort anfliegt, die volle Konzentration benötigt. Dazu kommt das hier in Toronto gerne mal spannende Winterwetter. Immer wieder sehr kalte Temperaturen, Schnee, teilweise Schneestürme. Auch das gehört definitiv zu den fliegerischen Besonderheiten in Toronto. Dafür ist der Flughafen aber auch sehr gut ausgestattet. Jede Runway ist 60 Meter breit, damit 15 Meter breiter als eine Standardpiste. Die 23, auf der die CRJ gleich landen wird, die ist mit über 3 Kilometern mehr als lang genug für eine vollbesetzte CRJ und das Instrumentenlandesystem führt die Flugzeuge zuverlässig und genau an die Landebahn heran. Das letzte Stück muss dann aber halt von Hand geflogen werden und das ist bei Seitenwind an jedem Flughafen anspruchsvoll, nicht nur in Toronto. Die Windvorhersagen haben wir uns eben schon mal angeschaut, die waren der Besatzung bekannt. Vom Tower-Lotsen gibt es dann mit der Landefreigabe noch einmal den ganz aktuellen Wind zum Moment der Landung.
48-19, Toronto Tower, Wind 270-23, Gust 33, Clear to Land on 823, you might get a slight bump in the glide path, there'll be an aircraft in front of it.
Diese Bemerkung da am Schluss, also der Hinweis, der vom Tower-Lotsen an die CRJ-Crew weitergegeben wird, den müssen wir gar nicht groß weiter beachten. Da geht es einfach nur darum, dass das vorausfliegende Flugzeug, was sich nicht sehr weit weg befindet, eventuell Auswirkungen auf den Gleitpfad und damit auf die Anzeigen im Cockpit der CRJ haben könnte. Sollte bei den guten Sichten allerdings kein großes Problem sein. Also selbst wenn der Gleitpfad mal nach oben oder unten schwanken sollte, dann fliegt die CRJ-Crew dem einfach nicht so intensiv hinterher, sondern schaut eben auch mal nach draußen. Und wenn das Flugzeug vernünftig im Anflug sitzt, dann fliegt man eben einfach geradeaus weiter. Also das sollte kein großes Thema hier an dieser Stelle gewesen sein. Der Wind ist aber interessant, 270 Grad mit 23 Knoten und in Böen dann bis zu 33 Knoten. Das heißt, der Wind ist minimal schwächer als eben in der Vorhersage. Trotzdem muss sich die Crew auf Seitenwind vorbereiten. Wir können den Wind jetzt ganz einfach in eine Headwind-Komponente und in eine Crosswind-Komponente zerlegen. Also wenn wir jetzt hier das Flugzeug haben, dann kommt ein gewisser Teil des Windes ja quasi von vorne. Der macht eine Landung prinzipiell erstmal einfacher. Also Headwind vereinfacht das Landen eines Flugzeuges und Wind von der Seite, die Seitenwind-Komponente, die macht das Landen eher anspruchsvoller. Dafür brauchen wir unsere Freunde Cosinus und Sinus. Das klingt viel komplizierter, als es eigentlich ist. Wir nehmen uns einfach nur den Windwinkel. Dafür schauen wir uns ganz einfach an. Die Piste ist ausgerichtet in 237 Grad und der Wind kommt laut Tower-Lotse aus 270 Grad. Das heißt, der Windwinkel beträgt 33 Grad. Davon holen wir uns jetzt den Cosinus. Das ist ungefähr 0,84 und das multiplizieren wir dann mit der Windgeschwindigkeit. Dann haben wir die Headwind-Komponente, die Windkomponente, die auf die Nase des Flugzeuges weht, ausgerechnet und die liegt bei ungefähr 20 Knoten. Dann nehmen wir uns wieder den Windwinkel, die 33 Grad, also Unterschied zwischen Windrichtung und der Ausrichtung der Piste. Und davon nehmen wir uns jetzt den Sinus, dann kommen wir auf 0,54. Das multiplizieren wir wieder mit der Windgeschwindigkeit. Dann haben wir die Seitenwindkomponente und ich muss es so rumhalten, dann ist es richtig. Dann Seitenwindkomponente von ungefähr 12 Knoten. Das ist jetzt für eine Landung ehrlich gesagt nicht sonderlich anspruchsvoll. Was dann interessant ist, sind die Windböen. Die nehmen wir also auch noch mit rein. Dann kommen wir auf eine Headwind-Komponente in Böen von bis zu 28 Knoten und eine Seitenwind-Komponente in Böen von bis zu 18 Knoten. Das liegt noch deutlich unter dem Seitenwindlimit von 32 Knoten, welches Endeavour Air für die CRJ 900 vorgibt. Auf nassen, rutschigen Pisten geht das Limit allerdings schon runter auf 22 Knoten. Die Runway war zwar geräumt vom Schnee und wurde auch chemisch behandelt, wurde jedoch trotzdem als nicht trocken eingestuft. Und auf den Videos lässt sich ja auch gut erkennen, allein durch den starken Wind weht immer wieder Schnee auf die Piste. Die CRJ war also tatsächlich gar nicht mehr so weit von ihrem Crosswind-Limit entfernt. Zur Landung legt sich die Nase des Flugzeuges dann wie eine Windfahne von ganz alleine in den Wind. Im Anflug wird dann mit einem sogenannten Vorhaltewinkel geflogen. Dabei werden die Tragflächen die ganze Zeit parallel zum Boden gehalten. Die Nase zeigt dann eben jedoch einige Grad in den Wind hinein, damit das Flugzeug geradeaus auf die Runway zufliegt. Um diesen Vorhaltewinkel kurz vor dem Aufsetzen aufzulösen, müssen die Piloten ein bestimmtes Verfahren anwenden. Dabei wird das Flugzeug mit Hilfe des Seitenruders um die Hochachse in Landebahnrichtung gedreht und gleichzeitig durch die Hinzugabe eines Steuerinputs nach rechts, in diesem Fall bei Wind von rechts, die in den Wind gewandte Tragfläche parallel zum Boden gehalten oder auch leicht in den Wind abgesenkt. So verhindert man dann, dass der Wind unter die voreilende Tragfläche haken kann und man hält die Maschine trotz Seitenwind sicher auf der Centerline. Die CRJ ist jetzt allerdings als kleiner Jet mit wenig Bodenfreiheit und am Heck befestigten Triebwerken ziemlich empfindlich, was diesen Input angeht. Unter der Tragfläche ist ganz einfach nicht mehr viel Platz. Beim A330 zum Beispiel ist das was ganz anderes. Allein schon, weil das Flugzeug mit knapp um die 180 Tonnen zur Landung ganz anders auf Bögen Wind reagiert als leichtere und kleinere Flugzeuge. Trotzdem finde ich es immer wieder spannend, wie die Maschine teilweise vom Wind hin und her geschmissen wird. Wir haben aber allein durch die Konstruktionsweise des Flugzeuges und vor allem durch die Fahrwerksgeometrie deutlich mehr Spielraum, wenn es darum geht, diesen Vorhaltewinkel kurz vor dem Aufsetzen rauszunehmen. Also wenn ihr jetzt quasi die Ausrichtung der Bahn seid und das Flugzeug mit Seitenwind von rechts auf euch zufliegt, dann haben wir hier verdammt viel Spielraum, wenn wir das Ruder benutzen, den Vorhaltewinkel raustreten, über die Schräglage, also über etwas Bank in den Wind hinein, das Flugzeug auf der Centerline zu halten. Hier kann man bei starkem Seitenwind wirklich relativ entspannt bis zu 5 Grad Bank, bis zu 5 Grad Schräglage in den Wind hinein einnehmen, sodass das Flugzeug über der Centerline bleibt und je nachdem, wie stark der Seitenwind dann auch ist, ganz bewusst mit dem im Wind liegenden Fahrwerk zuerst gelandet wird. Was man dabei nicht vergessen darf, ist, das Flugzeug logischerweise abzufangen. Also wie bei einer ganz normalen Landung ohne Seitenwind auch, muss die Sinkrate irgendwann gebrochen werden. Das Flugzeug muss ganz einfach abgefangen werden. Nicht um es möglichst weich zu landen, sondern um ganz einfach eine kontrollierte, sichere Landung zu erzeugen. Das ist bei Seitenwind an sich alles erstmal überhaupt kein Problem. Das kann man auch sehr gut trainieren, wird auch viel trainiert. Allerdings in dem Moment, wo der Wind böig ist, also wo sich die Windgeschwindigkeit und auch die Windrichtung immer verändert, ist es ziemlich tricky, all diese Inputs an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt zusammenzubringen. Es gibt dann natürlich einen großen Toleranzbereich, dann wird die Landung halt mal ein bisschen härter oder mal ein bisschen weicher oder man landet vielleicht auch mal einen Meter neben der Centerline nach links oder rechts, das tut dann niemandem weh. Kommt man allerdings aus diesem Toleranzbereich raus, dann ist der Weg zurück in die Luft der sicherste Weg, also ein Durchstartmanöver zu fahren ist dann der sicherste Weg und das kann tatsächlich bei so böigem, variablen Wind auch wenige Meter über dem Boden passieren. Wenn das Flugzeug nochmal angehoben wird, nochmal richtig der Wind unter die Tragflächen greift oder sowas, dann kann man da noch so viele Inputs zusammenbringen, wie man möchte, dann muss die Landung abgebrochen werden. Man startet durch, probiert es nochmal oder fliegt zum Ausweichflughafen. Was hier jetzt in diesem Fall passiert ist, das schauen wir uns mal so gut es geht Stück für Stück im Video an. Die CRJ fliegt auf den ersten Blick, soweit man das beurteilen kann, stabil an. Fahrwerk und Landeklappen sind ausgefahren. Auf den ersten Blick ist hier wirklich nichts Ungewöhnliches zu erkennen. Dann schlägt die Maschine mit dem im Wind liegenden Fahrwerk allerdings so hart ein, dass das Fahrwerk anscheinend kollabiert. Da es an der Tragfläche befestigt ist, wird die Struktur dabei anscheinend so erheblich beschädigt, dass das Flugzeug auf der rechten Seite sofort absackt, die geschwächte Tragfläche den Boden berührt, sie dabei nach oben wegklappt und das in den Tanks befindliche Kerosin, was zur Landung nicht mehr viel gewesen sein wird, aber es ist auf jeden Fall noch Kerosin drin, entzündet sich sofort. Das gesamte Flugzeug rollt um die Längsachse nach rechts, bis die linke Tragfläche den Boden berührt und diese Bewegung stoppt. Dabei bricht auch diese Tragfläche, reißt aber nicht ab. Und ob die Maschine von der Bahn abkommt oder nicht, das ist hier schwer zu erkennen. Sie bleibt auf jeden Fall mit intaktem Rumpf auf dem Dach, auf befestigtem Boden liegen und Crew und Passagiere hängen kopfüber in den Gurten. Was jetzt genau passiert in den nächsten Minuten, das wissen wir natürlich nur zum Teil. Also man kann auf jeden Fall sagen, eine Besatzung trainiert immer und immer wieder Evakuierung des Flugzeuges, aber nicht in einem Flugzeug, das auf dem Dach liegt. Also ganz egal, was da im Detail eventuell richtig oder falsch gemacht wurde, das sollen Ermittler rausfinden und bewerten. Für heute können wir nur sagen, dass da alle lebend rausgekommen sind, war ab diesem Zeitpunkt eine wirklich ganz starke Leistung. Die Feuerwehr war innerhalb weniger Minuten zur Stelle, hat die offenen Bruchstellen an der Tragflächenwurzeln mit Wasser besprüht und der Flughafen wurde sofort gesperrt. Im Anflug befindliche Maschinen starteten durch und wurden zu umliegenden Flughäfen umgeleitet. Und die große Frage, die man sich an der Stelle jetzt fragen kann und die sich viele von euch wahrscheinlich auch stellen, hat der Pilot da einfach die Landung so massiv verbockt? Ihr kennt meine Antwort vermutlich schon. Wir wissen es nicht. Und wir werden es auch nicht mit 3 Handyvideos rausfinden. Das sollen jetzt Ermittler herausfinden. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass das auch in relativ kurzer Zeit klappen wird. Aber eine Sache können wir schon mal sagen. Niemand verbockt einfach so die Landung, dass das Flugzeug danach in einem Feuerball aufgeht. Es gab auch in der Vergangenheit schon diverse Landeunfälle, die teilweise eine sehr komplexe Vorgeschichte hatten, in der Regel aber nicht so glimpflich ausgegangen sind. Ich kann ganz einfach nicht mit einem Handyvideo beurteilen, ob die Belastung, die das Fahrwerk da gerade mitmachen musste, die Betriebsgrenzen des Flugzeuges übersteigt und die Beschädigung damit in Anführungszeichen okay ist, oder ob das Flugzeug diese Landung hätte aushalten, zurück in die Luft springen und die Crew einen Go-Round hätte fliegen müssen. Was man aber sehr gut sehen kann, der Rumpf hat gehalten, Rettungskräfte waren zur Stelle und jeder hat hier überlebt. Und das ist bei diesen Bildern definitiv eine positive Nachricht. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Ich hoffe, das hat euch geholfen, die Bilder, die man da in den letzten 24 Stunden gesehen hat, so ein bisschen einzuordnen. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.